Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 19. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute in üblicher Konstellation mit meinem geschätzten Kollegen Romario.
Geschätzt? So will ich mich, introducen lassen. Ich freue mich, wir sind wieder da am Start. Sorry nochmal, dass wir letzte Woche nicht am Start waren.
Genau, Sonderurlaub an dieser Stelle.
Sonderurlaub in Köln gemacht. Hab mich erholt, neue Energie getankt. Und ja, ich würde sagen, wir starten eigentlich direkt los. Ich habe aber eine Frage, als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte mir, ey, ich weiß gar nicht, wer das bei dir ist. Wer das bei mir ist, kann ich gleich sagen. Wer ist eigentlich dein Kindheitsidol gewesen im Fußball?
Boah, im Fußball, da gab es ja einige.
Ja, also, aber so dein, wo du sagst, das war eigentlich so mein erstes Idol. Was sagst du?
Ich glaube tatsächlich.
Bei dir?
Luis Figo war, glaube ich, mein erster Superstar.
Ja. Das war bei mir auch Figo.
Ernsthaft?
Ja, ich schwör's. Ja, gut, ich bin ja Portugiese sowieso, ja, aber trotzdem, Luis Figo war für mich immer.
Also Figo war, glaube ich, wirklich der erste Star, wo ich gesagt habe, das ist mein Spieler, Digga.
Alhamdulillah.
Ja, und irgendwann dann natürlich so die Zeit mit Ronaldinho und Co.
Ja,
also
klar.
Die kam dann später hinterher.
Das kam später, aber so Figo, okay, fresh, gut.
Eigentlich schlecht, Digga.
War was?
Nicht schlecht, meinst du?
Achso, nicht schlecht. Ich habe verstanden, eigentlich voll shit.
Nein.
Kurz dazu, das war jetzt eigentlich gar nicht so skriptmäßig vorgesehen, aber wir starten wie immer bei uns Highlights der Woche.
Jawohl.
Was ist passiert in der letzten Woche? Einiges ist passiert. Wir hatten nämlich auch englische Woche. Also das heißt, wir hatten mehrere Spiele am Wochenende und unter der Woche. Ich würde sagen, spannendste Liga voran, Premier League.
Die Prem.
Jawohl. Da hatten wir unter anderem erstmal einen erneuten Hattrick, den 60. Hattrick von Cristiano Ronaldo gegen Norwich. ManU gewinnt 3-2 gegen Norwich. Wir machen aber direkt weiter und sagen, alles klar, Manchester United gegen Liverpool. In Liverpool werden sie dann 4-0 weggefegt, ohne Ronaldo. Man weiß, glaube ich, aus welchen Gründen.
Ja, vielleicht wissen es nicht alle.
Okay, ja, hat bei der Geburt seiner Zwillinge ist eines der Kinder verstorben. Da auch unser herzliches Beileid.
Genau.
Schöne Aktion gewesen von den Liverpool-Fans in der 7. Minute beim Spiel. Haben sich alle erhoben und You Never Walk Alone gesungen.
Auch das war auch so ein
Gänsehaut-Moment. Genau, das macht den Fußball aus. So soll Fußball sein. Und genau. Aber ManU ganz klar aufgezeigt bekommen, wo sie stehen. Einfach fußballerisch auch.
Ja, keine Frage. Also ManU hat sehr, sehr viele Defizite. Das wissen sie auch. Ja. Rangnick hat jetzt nochmal angekündigt, vielleicht auch nochmal interessant.
6, 7 bis 10 Transfers.
So, das heißt, der halbe Kader muss weg.
Ja.
Und die ManU-Fans wissen, welche Spieler gemeint sind. Vielleicht sogar El Capitano, Harry Maguire.
Persönlich. Harry Maguire? Die ganzen Memes.
Genau, aber man steht halt aktuell immer noch 2 Punkte vor West Ham auf dem 6. Platz. Euroleague ist vielleicht drin. Ist nicht das Gelbe vom Ei, muss man auch ganz klar sagen. Auch die Art und Weise, wie man sich dabei so im Spiel präsentiert. Aber was soll's.
Ja, was soll's. Liverpool bleibt oben dran, kann man so sagen. Chelsea, Arsenal, London Derby. Unerwartet, nachdem Arsenal die letzten 3 Spiele gegen eher Mittel- bis Unterklassige, wollte ich gerade sagen, in der Tabellensituation untere Teams verloren hat.
Genau, 3 am Stück.
Haben sie 4-2 gewonnen.
Bei Chelsea an der Stamford Bridge.
Ja. Und sie haben seit 1997, glaube ich, das erste Mal wieder 2-mal in Folge bei Chelsea gewonnen.
Also Arsenal ist wirklich...
sie spielen eigentlich guten Fußball, aber ich weiß nicht, warum sie 3-mal hintereinander verloren hatten. Was war da denn los? Weil wenn man sich das mal so anguckt, hätten sie die 3 Spiele jetzt nicht verloren, die letzten, zumindest da so 2 Dinger gewonnen, dann wäre eigentlich Champions League schon safe gewesen fast.
Ja, also die trennt jetzt gerade 5 Punkte zu Chelsea, die auf dem 3. Platz sind.
Ja, ja.
So hätte man irgendwie 6, 7 Punkte da rausgeholt. Weißt du?
Verstehst du? Deswegen. Anderes Thema, FA Cup, Halbfinalspiele.
Ja.
Wir haben 2 Finalisten.
Genau, also Liverpool gegen City war, glaube ich, der Banger überhaupt.
Ja. Das war 3-2 nach 3-0 Führung aber.
Ja. Ja,
also wurde nochmal knapp.
Und man hat ja erst 6 Tage vorher
2-2 gespielt.
Prem, genau, 2-2 gespielt. Genau. Deswegen, beide dieser Spiele waren so torreich. War sehr, sehr interessant.
Ja, das sind aber auch, man muss ja auch sagen, das ist immer so ein Spiel, wo man sagt, da fallen Tore definitiv.
Guck mal, vielleicht ist das heute gar nicht das Thema, aber eine kurze Frage.
Ja.
Jetzt Hand aufs Herz. Diese beiden Teams, du hast ein Finale. Wer ist deiner Meinung nach das dominantere Team?
Es gibt keins.
Ja, aber ein Team muss doch irgendwie besser sein.
Nö.
Nö.
Also ich würde wirklich sagen, wie wir es jetzt im FA Cup gesehen haben, es sind individuelle einzelne Fehler, die dieses Spiel entscheiden. Wie der Torwartfehler als Beispiel.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, City ist tatsächlich konstanter, aber Liverpool hat einfach mehr diese X-Faktoren im Sturm. Weißt du, diese Spieler, wo du
ja,
sagst,
ja, klar.
Ey, die können...
Ich, also das finde ich auch. Ich finde, City ist wirklich dieses unglaubliche, präsente und starke, gerade im Mittelfeld mit De Bruyne, Bernardo Silva etc. Aber in der Offensive ist dann wirklich Liverpool nochmal diesen Tick gefährlicher, unvorhersehbar, unberechenbarer.
Ja.
So, weil, wie gesagt, bei Liverpool sind es dann auch aktiv Angreifer. Bei City sind es dann irgendwie Mittelfeldspieler, die im Sturm spielen.
Ja,
gefühlt.
Ja, genau.
So, deswegen, ich glaube, da ist dann nochmal der Unterschied. Aber im ganzen Konvolut, die zu vergleichen, das sind dann wirklich, ja, Kleinigkeiten.
Oh, Fachterminus.
Ja, normal. Deswegen war ich Köln. Sporthochschule Köln war ich kurz, deswegen.
Stark. Was auch stark war, ist das 6-1 von Dortmund gewesen.
Dortmund kann's.
Gegen Wolfsburg.
Wer hat wieder mitgespielt? Haaland.
Ja.
Er war wieder da. 6-1 Wolfsburg weggefegt. Wolfsburg ist so schwach diese Saison, muss man sagen.
Ja.
Aber Dortmund, da kommen wir auch heute nochmal drauf zu sprechen.
Mit einem Youngster, der übrigens das erste Tor geschossen
genau,
hat.
Genau, sein Debüt gemacht mit 16, 17 Jahren.
Genau, 17 Jahre Tom Rothe, von dem man wahrscheinlich bis jetzt, wenn man nicht BVB-Fan war, nichts gehört
und
hat.
Und das sind ja auch die geilen Sachen, aber wie gesagt, wir kommen nochmal später auf Dortmund zu sprechen. Genau, 6-1 Dortmund und Rhein-Derby habe ich gesehen in Köln, aber Gladbach gegen Köln, also sie haben nicht in Köln gespielt, nicht im Stadion, sondern ich war zu diesem Zeitpunkt in Köln, souverän 3-1 gewonnen gegen Gladbach. Gladbach auch erschreckend schwach. Und ja.
Ja, also Gladbach allgemein irgendwie die Saison, weiß ich nicht, komplett verdattelt.
Wusstest du, dass Gladbach nur neben Bayern und Dortmund die einzige Mannschaft war, die in den letzten 10 Jahren oder 11 Jahren nie schlechter als Top 10 war?
Top 10?
Ja. Also sie hatten keine Saison, wo sie schlechter als 10. Platz war in den letzten 11 Jahren. Und das hatten sonst nur Dortmund und Bayern geschafft.
Leverkusen nicht?
Nee. Sie waren, glaube ich, einmal 12., 14.
Okay,
oder so.
Okay, krass. Ja, also die müssen sich irgendwas einfallen lassen, weil so kann es nicht weitergehen.
Ja.
Wir hatten aber auch den DFB-Pokal. Und da ist auch nochmal so einiges passiert. Das Finale jetzt zwischen Freiburg und Leipzig.
Ja.
Freiburg hat sich 3-1 war das, glaube ich, gegen den HSV durchgesetzt. Und Leipzig?
In der 92. Minute haut Leipzig Union Berlin raus. Ich finde es ein spannendes Finale. HSV, ja, ist nicht schlimm, sage ich mal so. War auch ein bisschen ärgerlich, aber Freiburg wirklich verdient. Allgemein auch, das krönt nochmal so die Leistung der Saison, finde ich auch. Deswegen für mich Freiburg ist mein Herzensfavorit. Ich weiß nicht, ob sie rein vom fußballerischen Leipzig das abluchsen können, diesen Titel. Aber Leipzig auch unerfahren, was Thema so Finalspiele angeht. Deswegen wird es ein sehr, sehr offenes und ein sehr attraktives Spiel werden.
Ja, also auf dem Papier ist das schon so ein bisschen David gegen Goliath. Aber Freiburg hat ja eine überragende Saison bisher.
Ja, deswegen, wenn wir uns die Tabelle angucken, dann ist es einfach ein Topspiel.
Da trennt die Vereine nicht viel, das sind 3 Punkte.
Ja.
Leipzig könnte, das ist interessant, ein Double holen. Immer noch. Ne?
Ja, weil sie
also
Europa League noch.
Europa League
genau.
Halbfinale gegen Rangers und jetzt im DFB-Pokalfinale. Sehr erfolgreiche Saison.
Ja.
Und sei es denen auch gegönnt. Ne? Also natürlich viele, viele kritisieren so das Projekt und weil eine riesen Marke dahinter steht oder ein Marketing-Move in dem Sinne. Ja. Aber die Spieler sind ja auf dem Platz und geben alles.
Und am Ende des Tages muss man ja ehrlicherweise sagen, sie kaufen ja nicht für 80, 90, 100 Millionen ein, sondern sie kaufen günstig junge, talentierte Spieler ein und bauen sich auch mit Jugendzentren etc. diese Spieler auf. Also das muss man ja eigentlich auch eben so ein bisschen wertschätzen. Tut dem deutschen Fußball dann ja auch wieder gut, weil sie ein Vorbild sind, in was das Thema Jugendarbeit angeht, Leistungszentrum und so weiter, Spielerscouting und so weiter und so fort. Und wie gesagt, die großen Teams, sie kriegen meistens durch Mannschaften wie Salzburg, Leipzig fantastische, junge, dynamische Trainer.
Und Spieler.
Und Spieler.
Ja. Hast du in Spanien das Spiel Sevilla gegen Real Madrid denn beobachtet?
Und Real Madrid, sie können es diese Saison einfach. Also sie können es einfach, weil sie liegen 2-0 zurück und gewinnen das Ding noch 3-2. Und das ist jetzt mal nicht irgendwie ein auch unterer Tabellenkandidat gewesen wie Barcelona gegen Cadiz. Sondern es ist Sevilla. Und das ist einfach diese Klasse, das zieht sich durch die ganze Saison und deswegen werden sie auch nächsten Spieltag, glaube ich, dann offiziell Meister sein. Sie werden eventuell ins Champions-League-Finale kommen, was dann auch nächste Woche ansteht. Dann sieht man auch wieder den Klassenunterschied zum FC Barcelona nochmal. Auch im direkten Duell zwar verloren jetzt das letzte Spiel, aber trotzdem einfach diese Souveränität, dieses Königliche irgendwie.
Ja, also Blut gegen Sevilla lag man sogar 2-0 hinten. Dann hat Rodrigo meiner Meinung nach eine überragende Partie gespielt. Rodrigo kommt auch einfach viel zu kurz. Ne? Also der Hype um ihn, der ist durch Vinicius Junior einfach komplett flöten gegangen. Dabei hat er sich so stark entwickelt.
Er hat sich stark entwickelt, dann hat er eine Durststrecke und diese Durststrecke hat Vinicius für sich genutzt und Benzema, dass die einfach komplett ihn sozusagen beiseite gedrückt haben. Aber er kommt jetzt langsam zurück und das heißt, Rodrigo wird in Kombination mit Benzema und Vinicius Junior ein entscheidender Faktor sein, wenn er abliefert im Champions-League-Halbfinale, dass Real Madrid wahrscheinlich ins Finale ziehen könnte.
Checkt Rodrigo auf jeden Fall ab, wenn ihr Real Madrid-Spiele seht.
Ja.
Ist wirklich wert, also jeder Moment. Da hat übrigens bei dem Spiel, die lagen 2-0 zurück, Rodrigo hat aufgedreht, die haben das Spiel gedreht, 2-2 und wer hat das Siegtor gemacht? Karim Benzema in Minute 90 plus 2. Der hat im Spiel darauf gegen Osasuna
Doppelpack und zwar im Elfmeter-Verschießen.
Genau, der 2-11er verloren, trotzdem 3-1 Auswärtssieg. Also Real ist, glaube ich, das Maß aller Dinge. Genau. Die Liga ist auch durch. So.
Genau. Italien, können wir rübergehen, schnell nochmal. Coppa-Finale steht auch fest. Juve gegen Inter. Juventus setzt sich gegen Florenz durch, souverän 2-0. Inter haut Milan mal kurz 3-0 weg.
Ja.
Und eine Sache, die so aus der Reihe getanzt ist, vielleicht ein bisschen, was viele nicht auf dem Schirm haben. Wir haben den ersten Premier League-Aufsteiger für die nächste Saison und das ist der FC Fulham.
Mit
Mitrovic.
Mitrovic im Sturm, der komplett durchdreht. Der hat irgendwie, lass mich nicht lügen, 38, 39 Tore oder so.
Ja, genau. Er hat einen neuen Rekord aufgestellt und sie können jetzt, glaube ich, auch noch einen neuen Punkterekord aufstellen. Also es ist eine sehr starke Saison vom FC Fulham.
Ich habe es gerade nochmal recherchiert. 40 Spiele, 40 Tore der Kollege mit 7 Assists.
Kann man machen.
Das ist wirklich verrückt.
Also er ist der ausschlaggebende Grund, warum Fulham wieder zurück ist. Aber es ist schön, Fulham zurück gehört auch in die Premier League, finde ich.
Ja, sehe ich ihn nicht.
Genau, okay.
Gut, ich würde sagen, das war es dann eigentlich von den größeren Highlights.
Yes. Wir kommen
du hast ein kleines Spiel vorbereitet.
Unserem Spiel, Überschrift, die du ja so immer gerne magst. Freund oder Feind?
Guck mal, das Ding ist, die Überschriften sind geil. Romario hat das Skript so ein bisschen vorbereitet. Ich sehe nur den Titel, ich weiß nicht, worum es geht, aber Freund oder Feind gibt mir schon so ein bisschen Aufschluss darauf, was kommt.
Mal gucken. Ich habe mal gesagt, wir haben ja immer Spieler und Legenden oder irgendwie Youngsters oder Statistiken. Und ich dachte mal, was ist denn ein Freund oder ein Feind im Fußball? Und wir reden hier über unsere beliebten Coaches. Deswegen sage ich dir mal einen aktiven Coach und einen Coach, der nicht mehr aktiv coacht. Viele Coaches. und du darfst entscheiden, für wen du dich entscheidest und einfach ein Gefühl dafür abgibst.
Also wonach muss ich
So wie, einfach, wie du findest, wer ist der bessere Coach in deinen Augen?
Okay.
Und vielleicht auch begründen.
Okay.
Let's go. Okay, wir starten mit aktive Ära, Pep Guardiola.
Ja.
Versus Alex Ferguson.
Du bist so eklig. Du bist so eklig. Weißt du, du weißt, dass ich Menu-Fan bin und mit Sir Alex gehen muss, aber du weißt auch, dass Pep so mein Lieblingscoach ist, Digga.
Nein, ich schwöre, ich wusste das nicht. Aber also im Nachhinein habe ich gesagt, ah, okay, Ferguson wird er wahrscheinlich, muss er mitgehen. Aber ich finde, wenn man ja über Trainer spricht, dann sind die beiden ganz, ganz oben.
Ja, also Sir Alex ist wahrscheinlich doch. Nein, nicht wahrscheinlich. Er ist der beste Trainer aller Zeiten. Sir Alex Ferguson hat die größten Erfolge in der schwierigsten Ära der besten Liga der Welt erreicht. Und er hat dasselbe nicht nur bei Man U gemacht, wo er eine komplette Dynastie aufgebaut hat.
Sondern
auch vorher schon in Schottland.
Ja, und, aber nicht so lange, ne?
Nein, also. Nicht so lange, ist klar. Er kam als aufstrebender Coach quasi in relativ jungem Alter zu Man U und hat da einfach 20, 30 Jahre lang komplett rasiert. Ein Arsene Wenger war auch 20 Jahre bei Arsenal. Aber man sieht da einfach einen riesen Klassenunterschied, wie er das Projekt aufgebaut hat.
Ja.
Wenn du mich jetzt aber fragst, okay, so, wie ist das Spielsystem und dies und das, ich kann da nicht viel zu Sir Alex im Vergleich zu Pep sagen. Weißt du, weil ich von Pep meinem jetzigen Alter, mit meinem jetzigen Fußballverständnis einfach viel mehr hinter die Kulissen geschaut habe. Wir haben heutzutage viel, viel bessere Methoden und Möglichkeiten, sich die Taktiken anzuschauen, zu analysieren und so weiter. Im Kindesalter, ich war schon immer Man U-Fan, das war so mein erster Verein quasi,
ja.
Außerhalb Deutschland,
ja, ja.
Wo ich gesagt habe, okay, geil und sonst was, aber da habe ich jetzt nicht viel vom Fußball, Taktik und so verstanden mit 12 Jahren.
Okay, also trotzdem für dich?
Sir
Alex Ferguson, okay.
Da muss ich auch true bleiben.
Würde ich wahrscheinlich auch mitgehen, obwohl man Guardiola sehr, sehr oben ansiedeln muss.
Ja, er braucht halt aber auch noch die ganz, ganz großen Titel und das ist ein Champions-League-Titel.
Genau. Anders, das haben sie beide gewonnen. Die nächsten zwei Trainer. Carlo Ancelotti gegen Jupp Heynckes.
Jupp Heynckes. Ich hab so gehofft, dass du Jupp Heynckes sagst.
Was?
Bruder, Jupp Heynckes ist mein Coach. Ich finde den Typen so überragend. Ich finde ihn auch so sympathisch einfach.
Ich schwör's dir.
Er ist so likable, weißt du?
Ich werde dir mein Buch oder das Buch von Ancelotti, ich hab's ja gelesen. Und danach wirst du diese Meinung revidieren, dass du sagst, ich gehe mit Heynckes anstatt.
Guck mal, das Ding ist, Ancelotti bestimmt ein Genius. Der hat nicht mit Milan und Real und sonst was so viele Erfolge gefeiert, aber er hat auch immer die besten Teams. So.
Ja.
Und das Ding ist, ich finde ihn nicht so sympathisch. Ich finde auch manchmal ist er so festgefahren in Strukturen, wo ich mir sage, ey, riskier doch mal
und
was.
Und genau warum? Das steht alles in seinem Buch drin. Wieso, weshalb, warum er es ist. Und wenn dann es ist wirklich eine herzliche Empfehlung von meiner Seite. Lest euch mal das Buch von Carlo Ancelotti durch. Ist gar nicht so groß, also ist nicht so riesig. Da gehen Spieler auf ihn ein, andere Präsidenten und so gehen auf ihn ein, wie er ist und er selber natürlich. Und ihr werdet dann versteht ihr diesen ruhigen, emotionslosen Kaugummi-Kauer an der Seitenlinie?
Und der aber innerlich komplett brodelt wahrscheinlich.
Ja, teilweise. Er ist ein sehr ruhiger Charakter, aber er kann ausrasten. Und da kommen dann so eine Dinge, ein kleiner Spoiler im Buch, wo ein Ibrahimovic erzählt, dass Ancelotti in die Kabine kommt, ausrastet, die gegen die Wasserflaschen tritt. Die fliegen Ibrahimovic gegen den Kopf und ein Ibrahimovic hat trotzdem so viel Respekt vor diesem Herrn, dass er einfach seinen Kopf senkt und seine Fresse hält. So, was er bei sonst wahrscheinlich im Guardiola hätte er schon irgendwo sonst aufgehangen.
Ja, also ich persönlich bin kein Riesenfan von Ancelotti, bin ich ehrlich. Dafür habe ich zu viele Misserfolge in letzter Zeit so miterlebt von ihm. Und bei Jupp Heynckes, die letzten Eindrücke, jetzt nur so im Vergleich, weil ich muss ja irgendwo eine Referenz haben.
Du, ist in Ordnung.
Und bei Jupp Heynckes waren die letzten Augenblicke, die ich gesehen habe oder die ich im Kopf habe, alle extrem glorreich.
Ja.
Und da ist er auch nochmal zu Bayern zurückgekommen, so als Interimscoach oder als Notlösung.
Ja, natürlich.
Und hat dem wieder den Hintern gerettet.
Das
so,
stimmt,
weißt du?
Das stimmt. Trotzdem für mich ist es Ancelotti, für dich Jupp Heynckes.
Hat Heinke es nicht auch zweimal Triple geholt und so?
Ja, aber du musst überlegen, Carlo richtig. Ancelotti hat Ligue 1 Meister geworden, La Liga Meister geworden,
wahrscheinlich Bundesliga auf dem Papier Meister ist er wahrscheinlich geworden, der bessere. Auf
dem Premier Papier. League Meister geworden. Ja. Also er hat alle großen und Serie A, er hat überall den Titel geholt, in allen Top-Ligen.
Ja, ja, keine Frage.
Das hat, glaube ich, sonst keiner, bin ich der Meinung. Hat bis jetzt noch keiner geschafft.
Könnte sein.
Deswegen auch zwei Riesentrainer.
Ja.
Und dann kommen wir zum letzten. Den einen hast du eben vorhin schon mal kurz erwähnt gehabt. Der andere, man liebt ihn oder man hasst ihn, José Mourinho gegen Arsène Wenger. Also mit wem?
Das Ding ist...
Also wenn ich mir überlege, wie ein Arsène Wenger, was der auch aus einem Team wie Arsenal gemacht hat. Man darf ja nicht immer jetzt die letzten Zeiten dann so betrachten, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, allein von den Spielern her ist es auch schwer gewesen, dann wirklich oben mitzuspielen bei Arsenal.
Also ich glaube, das ist so das einzige Duell in diesem Spiel, wo ich sage, unentschieden. Da gehe ich mit Keim. Ich bin kein Riesenfan von Wenger gewesen. Auch kein Riesenfan von Mourinho ab einer bestimmten Zeit, weil ich einfach gesehen habe, da ist auch viel Schein dahinter. Er hat mit Porto die Champions League damals geholt. Das muss man ganz klar sagen.
Und mit
Inter Mailand. Er hat mit Inter Mailand die Champions League geholt.
Ja.
Und mit Chelsea war er da? Knapp davor? Ich weiß es nicht genau.
Ja, jedenfalls, also er hat sie nicht geholt mit Chelsea.
Nee, also, hat er nicht. Ich glaube, er hat zwei.
Genau.
Jedenfalls habe ich einmal bei einer Recherche für einen Podcast so ein bisschen die Trophäen und so nachgeschaut von Mourinho. Und da ist das auch schon relativ mager gewesen, was er zum Beispiel mit Real Madrid gemacht hat. Also da ist ein Diego Simeone konstanter in der La Liga gewesen, als er mit einem Real Madrid-Team, so weißt du? Also
ja.
Das, was er da rausholt aus der Mannschaft.
Ja, aus der Mannschaft, ja. Er hatte eine fantastische Mannschaft, aber man muss auch, wie gesagt, sagen, da hatten wir auch eine Barcelona-Ära, die auch eigentlich fast nicht schlagbar war.
Ja, aber ich meine, Atletico hat in 10 Jahren zweimal die La Liga geholt. Simeone hat da auch immer bessere Teams vor sich gehabt. Er ist zweimal in Champions-League-Finale gekommen und so weiter.
Aber würdest du sagen, letzte Saison hatte Simeone bessere Mannschaften vor sich mit Real und Barca?
Natürlich.
Nein, Mann, Barcelona war letzte Saison komplett Trash.
Trash hin oder her, auf dem Papier war es trotzdem die bessere Mannschaft. Die waren Trash, weil der Trainer nicht mehr rausgeholt hat. Das ist doch keine Frage.
Na, auf dem Papier würde ich sagen, war Barca nicht
unbedingt bei Mourinho, besser. Ich habe ja auch die Situation bei Menu beobachtet und auch so seine anderen Stationen. Er hat immer so einen sehr guten Einstand, bringt so einen Spirit rein, eine Grunddisziplin, aber er spielt halt nicht wirklich attraktiven Fußball nach vorne.
Ja, das ist das andere, ja, klar.
Und bei Arsène Wenger kann ich halt nach der Thierry Henry-Ära auch nicht viel sagen, weil da lief auch nichts mehr.
Aber er hat trotzdem immer geschafft, immer mal wieder
Er hat eine ungeschlagene Premier League-Saison gespielt, was verrückt ist, weißt du? Also ja. Die haben ihre Erfolge auf der einen oder anderen Art, aber rein von den Trophäen muss man mit Mourinho gehen, aber ich weiß nicht.
Schwierig.
Bin da jetzt kein,
ich glaube, also ich glaube, sehr diskutables Thema bei den beiden.
Ich merke gerade, Trainerdebatten sind ja auch voll interessant.
Ja, deswegen. Ich dachte,
das ist geil, wenn man die gegenüberstellt, weißt du?
Ja, zumal, ich habe mal geguckt, es gibt natürlich auch noch unheimlich viele weitere Trainer, Jürgen Klopp, Vicente Del Bosque wäre mir jetzt noch eingefallen als bereits nicht mehr aktiver Trainer und. Also, da gibt es schon einige.
Ja.
Und ja.
Ich würde sagen, Romario, das war ein geiles Spiel, aber wir kommen jetzt zum Hauptthema.
Hauptthema. Auch ein bisschen auf Wunsch von unseren Zuhörern oder auch bei TikTok haben wir das schon mal gelesen. Genau. Dass,
jemand hatte auch noch mal extra auf Instagram kommentiert, ey, ich würde mir mal den BVB im nächsten Podcast oder so wünschen.
Und wir hatten gedacht, jetzt ist eigentlich ein super Anlass, weil am Wochenende, welches Spiel?
Bayern gegen
Dortmund. Also das Spiel der Spiele in der Bundesliga. Und Überschrift, die ich mir ausgedacht habe und die ich meiner Meinung nach passend finde, der BVB, der ewige Schatten des FC Bayern. So, erstmal das als Einstieg.
Ja, und damit ist auch schon alles gesagt.
Das war es zum Thema BVB. Nein, war es nicht. Und ich würde eigentlich mal einsteigen mit einem Zitat, was ich gestern noch gelesen habe von Michael Zorc. Und zwar hat er gesagt, für den zweiten Platz klopft dir keiner mehr in Dortmund auf die Schulter. Das heißt, er kritisiert eigentlich, dass die Erwartungshaltung extrem hoch ist. Also die Erwartungshaltung ist die Meisterschaft. Ja. Die haben sie aber in den letzten 10 Jahren nur zweimal geholt. Nur, in Anführungsstrichen. Ja.
Guck mal, der Kollege war ja ein begnadeter Kicker. Und das, was er als Sportdirektor beim BVB gemacht hat, ist verrückt. Es ist geisteskrank.
Ja.
Weil du hast, guck mal, ich bin der Erste, der BVB dafür kritisiert, dass sie nicht all in gehen. Aber ich bin auch der Erste, der sagt, wie krass nachhaltig ist dieses Produkt BVB. Weißt du, du hast einfach so eine gute Wirtschaft, du hast ein perfektes Stadion, du hast eine perfekte Infrastruktur. Du musst eigentlich gar nicht mehr viel machen. Du kannst das Ding so
doch,
durch die Zeit schaukeln.
Ja,
aber
also, genau.
Wenn du, ganz kurz, wenn du Spieler hast, die entweder A, Weltstars sind oder schon mal an dieser Grenze Weltstar gekratzt haben, dann nutz das doch. Geh doch nochmal all in. Statt dass du einen Spieler holst für 20, ihn in ein, zwei Jahren für 80 verkaufst, hol doch noch einen Spieler für 40, 50. Ja. Einmal.
Also klar, man muss sagen, ne, es wird auch gesagt, und das muss man auch an den Zahlen natürlich so betiteln, letztes Geschäftsjahr als Beispiel 285 Millionen weniger Einnahmen als der FC Bayern. Das liegt aber wahrscheinlich auch an der internationalen Präsenz. Ich denke mal nicht, dass es deutschlandweit so extrem der Unterschied ist. Und ja, am Ende des Tages liegt es dann auch daran, an dem Thema Geld und dass mittlerweile der BVB nicht so richtig weiß, sind wir jetzt zufrieden mit dem zweiten Platz? Die zweite Garde.
Ja, deswegen verstehe ich die Aussage von Herrn Zorc nicht, der jetzt so tut, als ob, keine Ahnung, ja, die Leute geben sie nicht zu viel, das ist nichts Besonderes. Ja, ey.
Nein, er sagt, das ist was Besonderes eigentlich, immer Zweiter zu sein.
Nein, ist es nicht. Immer Zweiter zu sein, bringt ihn nicht weiter. Frag mal Schalke, Leverkusen.
Leverkusen und Schalke haben auch nochmal andere finanzielle Verhältnisse als der BVB.
Ja,
und
deswegen
aber,
ist es ja gerade nicht
weil
Besonderes
der Bayern,
für
FC
Dortmund.
Bayern so weit weg ist, finanziell betrachtet, wirtschaftlich, ist es eigentlich dann doch wieder das maximal Rausholbare. Aus seiner Sicht. Meiner Meinung nach, nein. Der BVB schafft es nicht, transfertechnisch oder investitionstechnisch sich an den FC Bayern ranzuhängen und wirklich in der Liga und auch in der Champions League für Gefahr zu sorgen. Langfristig werden sie es auch nicht schaffen.
Wer war der letzte Starspieler, den der BVB transferiert hat?
Zu sich oder von sich weg?
Zu sich. Sag nicht Hummels. Hummels ist in dem Alter...
Starspieler. Also schon einer, der Star war, den sie zu sich geholt haben.
Der auch noch Zeit hat, so ein paar Jährchen auf dem Niveau zu spielen.
Star kein.
Zuletzt vielleicht...
Emre Can vielleicht.
Ein aufstrebender Star war zuletzt vielleicht Marco Reus damals, als er aus Gladbach kam. Das war der einzige Spieler, wo du gesagt hast, okay, der ist im Kommen,
ja,
Jetzt müssen wir was drauf. Aber der war auch kein Superstar. Der war nur, okay, Deutschland war gut.
Ich überlege gerade, wer sonst
noch... Er war auch sehr gut.
Muss man wer sagen. Sonst noch?
Nix, Mann. Die machen nichts. Ey, Bro, du hast... Guck mal, in deiner Abwehr hast du ständig Probleme. Okay?
Ja.
Mit, keine Ahnung, wen du da transferiert hast. Du hattest, der wurde jetzt zu Marseille verkauft. Leonardo, irgendwas in Argentinien war das, glaube ich. Belardi oder, keine Ahnung.
Berardi oder so.
Ja, genau. Akanji, mehr oder weniger am Flop gewesen. Emre Can, jetzt nicht der beste Spieler und genau in den wichtigen Spielen immer am Patzen. Atze Witzel hat keine Rolle mehr richtig. Weißt du, die Spieler, die besonders sind, das sind ein Jadon Sancho, das sind ein Haaland, das ist ein Jude Bellingham. Weißt du, wo du sagst, okay, richtig geil. Das sind Spieler, die werden uns die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre begleiten.
Aber
die sind morgen weg.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir wissen jetzt schon, Spieler, die gut werden beim BVB, sind dann auch zeitnah weg. Und das ist der Grund, warum sie es nicht schaffen, dem FC Bayern langfristig oder auch jetzt schon oder die letzten Jahre dauerhaft wirklich in ein Titelrennen zu bringen, was wirklich umkämpft ist.
Du hast ja noch hier ein paar Notizen aufgeschrieben.
Genau, also ich habe nochmal auch aufgeschrieben, wer steht denn aktuell zum Verkauf offiziell, was man so gehört hat. Da reden wir von Schulz, Emre Can, Julian Brandt, der aber jetzt zurzeit wieder ganz stark spielt und eigentlich auch die Lust und Intention
hat. Und der hat auch bekundet, dass er eigentlich eine Ewigkeit hier noch bleiben will.
Genau. Trotzdem, Thorgan Hazard, Akanji, Haaland und Axel Witzel. Interesse auf der anderen Seite. Und das ist, was mich so ein bisschen wieder aufregt. Und das bestätigt das Ganze wieder, was heißt aufregt. Aber du wirst wahrscheinlich einen Haaland verlieren. Du wirst einen Akanji, einen Hazard, einen Can, einen Brandt. Das sind ja auch jetzt keine schlechten Spieler.
Nee, keineswegs.
Und dann hast du auf der Liste einen Schlotterbeck, der sich entwickelt hat, nicht schlecht ist. So, dann hast du aber immer noch einen Mats Hummels hinten. Dann steht auf der Liste Adeyemi, was ein sehr, sehr guter Transfer wäre. Timo Werner war jetzt auch mal so im Gespräch. Glaube ich zwar nicht, dass das klappen würde. Wäre, wenn es klappen würde, dann aber endlich mal ein Statement, wo man sagen würde...
Ja, aber für welche Ablösesumme? Dortmund zahlt sowas nicht.
Eben. Dann ist es David Raum, der auch aufkommend talentierter Spieler ist, Nationalspieler geworden. Und Adam Hložek,
ja,
der Tscheche, der aber auch vom FC Bayern und so weiter, ja.
So, und dann sieht man auch bei der Transferpolitik einen roten Faden. Und zwar sind das junge bis jüngere deutsche Spieler, die Potenzial haben auf die Nationalmannschaft.
Ja.
Aber man muss ganz klar sagen, das sind nicht die Leistungsträger bei einem riesen Top-Club.
Genau.
Die können also mal eine Lücke füllen und wirklich auch eine Saison spielen, so, ne? Also gar nichts los. Aber du brauchst dann halt immer ein paar Namen, die größer sind.
Das ist es. Die Transferpolitik vom Borussia Dortmund spiegelt einfach nicht deren Ambitionen wider. Beziehungsweise du kannst nicht mehr als das verlangen, was sie abliefern mit dieser Transferpolitik, sondern du musst wirklich Hochcharakter in dein Team reinholen. Step by step. Es geht jetzt nicht darum, wie Manchester United zu sagen, wir kaufen jetzt 6, 7, 8, 9, 10 Topspieler neu ein. Ja, oder wie Milan mal gemacht hat, eine ganze neue Startelf gekauft.
Ja.
Mal eben. Ja, weil da sind Investoren dann dahinter oder TV-Gelder in irgendwie knappen halben Milliardenbereich.
Und das ist halt das Ding so. Dortmund ist so dieses vernünftige deutsche Wirtschaften.
Asyle haben wir vergessen, haben sie jetzt
Wollte
gekauft.
Wollte ich gerade noch sagen, ja.
Gut, aber trotzdem.
Das sind halt Spieler. Süle ist ein guter Spieler.
Ja.
Keine Frage. Aber besonders so die letzten paar Partien, die er gespielt hat, war er eigentlich sehr, sehr gut. Hat sogar Tore gemacht.
Ja, aber jetzt, dann überleg dir Süle und Schlotterbeck in der Innenverteidigung.
So, wie weit willst du kommen, wenn
du in der Champions League schaffst du vielleicht Viertelfinale.
Ja.
Und dann ist aber auch Feierabend, weil guck dir an, was da auf dich zugerannt kommt dann.
Und ja, und vor allem, wenn Haaland weg ist, ne, Adeyemi A ist ein ganz anderer Spielertyp. Hložek geht so mehr in die Richtung von Haaland, weil er auch so physisch ist und groß. Relativ schnell, das unterschätzt man eigentlich, und kaltschnäuzig. Aber es ist halt wieder so mehr so ein Investment, wo du eigentlich drauf hoffst, dass er so 2-3 Jahre gut spielt und dann ist er weg.
Ich verstehe schon die Intention, dass der Borussia Dortmund sagt, der BVB, wenn wir jetzt einen Spieler für 60, 70 Millionen holen, dann müssen wir die Garantie haben, dass er einschlägt. Weil es wäre ein finanzieller Schaden schon für den Verein.
Ja, aber
Mann, sie könnten ihn tragen eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass...
Weißt du was, guck mal, mich stört, ich muss irgendwie definieren, mich stört, dass du einen Kader hast, der das Potenzial hat, komplett durchzudrehen. Und du schiebst jedes Mal einen Riegel davor, weil du sagst, nö, diesmal nicht. Nö, wir brauchen Geld. Nee, Corona. Ja, ey, die anderen Vereine haben auch mit Problemen zu kämpfen, aber wie wäre es mal, wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst oder dich mal verewigst wie damals 2000, wann war das, 10, 11, als sie Meister wurden mit dieser einen Truppe? Oder war das 11, 12?
19,
ja, irgendwie um den Dreh.
Oder 11, 12, so. Nee, 10, 11, 11, 12, glaube ich.
Genau. Also wo ich mir einfach die Frage stelle, ey, du hast einen Reus, der, wenn er fit ist, und das ist er zurzeit, überragend ist. Du hast einen Hummels, der ein sehr, sehr guter Leader ist, wo du sagst, ey, man kann mit ihm was machen. Du hast Kobel im Tor, der extrem gut ist. Weißt du, du hast einen Haaland, du hast links, rechts noch einen Brandt und Hazard und hier und da.
Bellingham.
Weißt du, das ist ein gutes Gerüst und das ist ein junges Gerüst.
Ja.
Das heißt, für mich, geh doch mal bei einem Spieler, bei zwei Spielern all in, signalisiere einem Jude Bellingham, ey, wir sind nicht nur ein Ausbildungsverein, sondern wir wollen auch was langfristig machen. Signalisiere im Haaland, ey, nochmal 1-2 Jahre ranzuhängen. Wer weiß, wie die Marktwerte sich dann entwickeln. Weißt du, und danach kannst du vielleicht mal ein Meister werden. Weil Bayern war diese Saison, Romario, wirklich schlagbar.
Ja, definitiv. Das wäre jetzt nämlich noch der weitere Punkt gewesen. Und zwar hingehend zu der Frage, was muss der BVB machen, damit sie zukünftig den FC Bayern jagen können, aktiv jagen können.
Genau.
Und das ist so ein Punkt, so. FC Bayern mit einer der schwächsten Saisons der letzten 5 Jahre.
Also es ist nicht nur in den Ergebnissen schwach, sondern tatsächlich auch die Art und Weise, wie sie sich teilweise präsentieren.
Ja, ja, der Fußball,
weißt du,
wie sie spielen.
Und gerade die letzten Wochen waren jetzt alles andere als gut. Da hat sich Bayern wirklich nicht gut präsentiert.
Ja, auch die Spiele, die sie dann trotzdem mit so 2-3-0 gewinnen, da ist keine so, also ich finde, es ist nicht mehr dieses, ja okay, du hattest wirklich keine Chance, Bayern, das war klar. Also du bist noch gut weggekommen mit 3-0. So, wir hatten eine Zeit, wo Bayern gefühlt jedes Spiel 4-5 Tore.
Ja, also man muss sagen, so gegen Salzburg in der Champions League 7-1, gegen Union Berlin, die relativ weit oben in der Tabelle sind, 1-4-0. Dann die Woche darauf gegen Freiburg, in Freiburg 4-1. Aber dann hast du halt so Partien gleich 2 wie gegen Villarreal, wo du dir sagst, ey, was ist denn da los? Oder, keine Ahnung, 2-1 gegen Gladbach, wo wir gesagt haben, die sind extrem schlecht. 4-2 gegen Bochum. Weißt du, also es ist nicht mehr diese klare Dominanz. Ein Lewandowski wird immer Tore schießen. So, ein
ja.
Müller wird immer ein Assist machen.
Ja, aber ein Lewandowski wird vielleicht auch nicht, auch Transfergerücht nicht immer da sein.
So, das war auch nochmal so eine Sache.
Das ist vielleicht, ja, ich weiß es nicht, mal gucken. Also wenn der FC Bayern sich nicht erholt, dann könnte es die Chance sein für den BVB, vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren wirklich nochmal um den Titel aktiv zu spielen.
Es ist einfach schlecht für die Bundesliga, wenn Bayern in ihrer schlechtesten Verfassung seit Jahren die Liga immer noch so dominiert und 9 Punkte Vorsprung hat. Bayern hat 89 Tore, 29 Gegentore in 30 Spielen. So, und dann guckst du dir den BVB an, hat 76 Tore in 30 Spielen, das sind 2, irgendwas.
Ja.
Ne? Was überragend ist, gar keine Frage. Aber du hast seit 43 Gegentore kassiert, wo du sagst, das ist höchstens Mittelmaß. Und dann weißt du, wo die Baustellen sind. Okay, Niklas Süle wird da auf jeden Fall nächstes Jahr helfen, bin ich mir sicher. Er hat auch Erfahrungen mit Hummels und bla bla bla. Aber ey, ein Haaland wird weg sein. Da gibt es Gerüchte jetzt, dass er sich mit City geeinigt haben soll. Und dann hast du den Salat.
Ja, da kommen wir nämlich auch gleich zu meiner neuen Kategorie. Ne?
Ja.
Raum ist Gerüchteküche.
Ja,
weil
geil.
Ich liebe es. Gerüchte sind so mein Ding. Ich gucke jeden Tag.
Das ist jetzt deine eigene Rubrik auf den?
Meine eigene Rubrik. Das heißt, ihr werdet jetzt in Zukunft jedes Mal ein paar Gerüchte-Highlights von mir bekommen. Was so meine Highlights sind, welche Gerüchte sind aufgekommen, welche am Ende davon zustande kommen. Wissen wir nicht, das werden wir thematisieren, wenn die Saison vorbei ist und wir in dieser Transferphase sind, aber ich finde es immer wieder spannend. Die Klassiker, die jetzt groß im Namen oder groß genannt wurden, klar, Lewandowski zum FC Barcelona und Haaland zu Manchester City, das sind glaube ich so die großen Dinger, die jetzt im Raum standen zuletzt. Ansonsten haben wir noch 2 interessante Sachen, finde ich, und zwar Nkunku steht bei Manchester United auf dem Zettel. Ja, ich glaube, dass ein Ten Hag auch Bock und viel mit dem anfangen kann.
Ich glaube, jeder hätte Bock auf einen
Nkunku. Aber Nkunku, denke ich, dass auch, und das ist auch bekannt, bei sehr, sehr vielen Mannschaften auf dem Zettel steht. Und interessanter Transfer könnte das auch werden. Philipp Kostic zu Inter Mailand.
Okay, so ein bisschen under the radar im Vergleich zu den anderen.
Ja, und dann ist immer
Kostic,
genau, was wir schon gehört hatten einmal, ich glaube, das hat ja auch jemand geschrieben, dass gesagt wurde, ja, aber was ist denn dann mit Gosens? Warum haben sie sich denn Gosens geholt?
Ja, Gosens ist halt variabel. Der kann halt auch Linksverteidiger oder Linksmittelfeld oder
Kostic
sogar
ja auch
weiter vorne spielen. Kostic ist so mehr dieser Linksaußen vorne ein bisschen.
Ja, das war ja beim HSV, wo er nicht ganz so gut war. Und bei Frankfurt wurde er dann eher zum LAV.
Genau, in dieser Dreier-Fünfer-Kette, die da entstanden
also
ist.
Also dieser moderne Außenverteidiger.
Ich will auf den Haaland-Transfer oder auf das Haaland-Gerücht zukommen.
Ja, komm
mal. Zu sprechen kommen. Und zwar, da ist das Thema von Dortmund, vielleicht haben wir es eben nicht ganz abgeschlossen. Was müssen sie tun, um gefährlich zu sein? Sie müssen solche Spieler halten. Du sagst ja, wenn sie mal 60, 70 Millionen in die Hand nehmen, dann muss der Transfer auch fruchten. Okay?
Ja.
Wenn ein Club wie Man City oder ein Trainer wie Pep und diese ganzen Scouts, die dahinter sind, so ein Interesse an Haaland haben, dass sie ihn transferieren möchten, das signalisiert dir doch, dass du teilweise Spieler hast, die auf jeden Fall, egal wie teuer sind, überall fruchten werden. Und du musst auch irgendwo bereitwillig sein, zu sagen, ey, ich riskiere es. City hat über 110, 115, 16 Millionen oder so für einen Grealish ausgegeben. Wo sie nicht wussten, kann er sich auf dieser Ebene nochmal etablieren. So, am Anfang braucht er Anlaufzeit, mittlerweile hat er sich gut eingefunden. Wer weiß, wie er nächstes Jahr vielleicht durchdreht.
Ja, also so. Er ist immer noch nicht durch, also es ist immer noch nicht so, das ist ähnlich wie Sancho, so vom Leistungsniveau. Es ist mal
der Knoten
gut,
muss noch platzen,
aber
so.
Da ist noch viel Luft nach oben.
Aber das Risiko gehst du ein. Warum gehst du es ein? Du hast einen jungen Spieler. Du hast gesehen, dass er schon mal Leistung gebracht hat. Er ist Nationalspieler. Er ist extrem vermarktbar.
Ja, Frage noch dazu. Bevor ich jetzt sage, pass auf, 60, 70 Millionen müssen wir für einen Hochkaräter schon in die Hand nehmen, dann verlänger doch lieber und biete dem Spieler 15, 20 Millionen im Jahr an, gib ihm 3 Jahre, dann kommst du auch auf 60 Millionen, aber auf 3 Jahre verteilt und gibst dem Spieler das Gefühl, ey, du bist der Topstar, du verdienst hier richtig Kohle.
Und dann kannst du ihn immer noch verkaufen.
Ja, dann kannst du ihn immer noch verkaufen. Das heißt, wenn du ihn nach einer oder zwei Saisons später verkaufst, erstens sparst du dir dann noch ein Gehalt, plus du kriegst noch eine Ablöse. Und das sind so die Zeichen, die der BVB nicht schafft zu setzen.
So, und die schafft ein Club wie Man City. Haaland zu Manchester City wird der Transfer sein, über den wir wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre noch reden werden. Der wird da reinkommen, Plug and Play. Du wirst ihn einsetzen, er wird direkt knipsen. Er hat die Physis, Schnelligkeit, den Abschluss.
Natürlich.
Und das System bei Man City ist einfach überragend, um so einen Spieler in Szene zu setzen.
Guardiola wird das auf ihn anpassen, in der Offensive. Also das, keine Frage, wir können jetzt schon sagen, Haaland wird um die Torjägerkanone direkt
gar
mitspielen.
Gar keine Frage. Und das ist das Ding, warum macht so ein Verein sowas? Weil Manchester United hat die letzten 10 Jahre mehr ausgegeben als Paris oder Man City, wo du sagst, die wurden von dem Scheich geholt.
Ja, oder warum holst du nicht so einen Nkunku zum Beispiel?
So, das ist das Ding, ein Nkunku unter dem neuen Trainer Ten Hag, das, was jetzt offiziell gestern quasi bestätigt wurde,
genau,
ist ein Spieler, wo du sagst, ey, der könnte wirklich was verändern. Jeder, der die Leipzig-Spiele in der Champions League gesehen hat oder in der Bundesliga, weiß, dass Nkunku mitunter der beste Spieler aktuell ist in der Bundesliga. Da hast du wirklich nur einen Lewandowski, wo ich sage, der hat vielleicht mehr geknipst, und einen Kimmich, bei dem man das nicht so ablesen kann.
Aber er hat beides. Er hat geknipst und Assists. Also
Bro, der hat
auf gleichem Niveau, glaube ich. Ich glaube, wie viele Tore hat er? Ich glaube, 17 Tore und 14 Assists, 15 Assists.
Ja, der kommt auf 30 Scorer oder so.
Über 30 ist er.
So, Christopher Nkunku. 30 Spiele, 17 Tore, 13 Assists.
Ja.
Das sind 30 Spiele, 30 Torbeteiligung in der Bundesliga. Und der ist ja noch jung, der ist 24. Er muss einfach wechseln in dem Sinne. Ich könnte ihn mir bei Paris oder so echt gut vorstellen, wo er, glaube ich, auch eigentlich herkommt.
Kommt er auch her, genau.
Aber, ey, wenn er zu Manu will, nehme ich das
nicht
gerne an.
Komm,
kein Problem.
Komm ran.
Neben Bruno, das wäre auch voll interessant, was sie vielleicht machen.
Ja.
Weißt du?
Also am Ende des Tages, du kannst auch erfahrene Spieler holen. Beispiel, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Die Maria wird gehen beim Paris, das steht eigentlich schon fast fest.
Ja.
Ist auch ein Fußballer, der immer noch ein sehr hohes Niveau hat, der Erfahrung mitbringen kann. Klar, musst du dann einfach vom Gehalt in die Tasche greifen, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Spieler auch mal sagt, ey, Dortmund, geiles Stadion, geile Fans, geile Liga, habe ich noch nicht gespielt.
Ja.
Warum nicht? Und das sind halt so diese Dinger. Er ist vielleicht jetzt noch mal ein bisschen zu alt, aber hol dir doch so einen Spieler. Oder keine Ahnung, hol den Isak zurück.
Ja.
Hol den Dembélé zurück. So.
Ey, Bro, die hatten so krasse Spieler. Die haben auch so krasse Spieler. Immer noch. Das ist ja das Ding, was mich auch. Wenn die Ära vorbei wäre, ne, wo du gesagt hättest, ey, da kamen diese Superstars. Oder angehenden Superstars und die sind jetzt weg. Und heute sind wir so. Ja, komm, sei's drum. Weißt du, du hast ein paar Jahre alles gegeben. Aber nein.
Jedes Jahr.
Michael Zorc kann sich da nicht hinstellen und dann aus so einer Opferrolle reden. Ja, für den zweiten Platz klopft dir keiner auf die Schulter, dabei ist das eigentlich heftig. Ja, nee, dabei ist das heftig, ja. Es ist gut.
Ja, aber es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ihr eigentlich so viel Potenzial habt.
Ja, das regt mich auf.
Dass dann schon der zweite Platz nicht mehr reicht. Und das sollte eigentlich doch Motivation sein, zu sagen, okay, was müssen wir besser machen, um dann wirklich dahin zu kommen, wo uns die Fans
so
sehen.
Die machen nichts besser, die machen einfach alles nur immer konstant. Das ist ja, weil es gut läuft. Es ist überragend, was Dortmund macht.
Ja.
Ich will das gar nicht so relativieren, weißt du? Es ist überragend. Aber, Bro, das letzte Gerücht, Lewandowski zu Barca. Lewandowski ist was?
Top 1, 2, 3 Stürmer der Welt. Top Bruder, 2. Lewandowski ist ablösefrei zu Bayern gegangen.
Ja.
Weil, also kannst du dir das vorstellen, der Typ schießt seit 2-3 Jahren nur 30 Tore Minimum. Er hat Gerd Müllers Rekord gebrochen.
Entspannt.
Und das sind Spieler, die Dortmund hatte. Und du hast nichts dafür bekommen. Du musstest das wieder irgendwie anderweitig kompensieren. Aber Lewandowski ist nur gegangen, weil du den Rest nicht hinterhergelegt hast. So, aber vielleicht weg vom BVB, das regt mich so ein bisschen auf, weil ich die eigentlich echt sympathisch finde.
Wir schließen mal meine Gerüchteküche ab. Also das waren so die Transfers, eigentlich fast nur Bundesliga-Transfers. Aber in Zukunft werden da auch dann natürlich internationale Transfergerüchte dabei sein. Das heißt, die heiße Phase geht jetzt auch bald los.
Feiere ich, dass du eine eigene Rubrik hast. Herbert hat ja sowas beim NBA-Podcast, der immer dienstags rauskommt.
Ja, genau, habe ich.
Mit seinem Podium.
Hatte er ja beim letzten Mal auch, als die für uns eingesprungen sind.
Genau.
Und damit das Ganze auch nicht zu lang wird und wir auch zeitig ins Wochenende gehen können, kommen wir jetzt zur Geschichtsstunde, präsentiert von Bekir.
Genau, und heute in der Geschichtsstunde gehen wir in Richtung Irland. Okay.
Ireland, Republic of Ireland.
Republic of Ireland und um genauer zu sein, in den Norden, Nordosten, in die Stadt Drogheda. Okay, schon mal was davon gehört?
Nee, hört sich an wie Dromedar, aber das ist nicht das Gleiche.
Ja, daher kommt das Name. ist tatsächlich eine Stadt mit circa 40.000 bis 50.000 Einwohnern, Hafenstadt. Und bedeutet auch irgendwie Brücke über die Furt oder so übersetzt.
Wegen Port.
Ja.
Kleiner Insider.
auf jeden Fall, die spielen in der ersten Liga in Irland, okay? In der irischen Premier League. Und das Wappen sieht folgendermaßen aus. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es da sehen.
Türkei. Oh Mario,
woran erinnert dich
Türkei.
Das?
Türkei-Flagge bisschen.
Ja, tatsächlich hat das auch irgendwie einen scheinbaren Zusammenhang, auch wenn sich da einige Quellen beefen.
Ja.
Für die, die es nicht sehen können, es ist ein Halbmond, der unten ist und darüber ein Stern in den Farben Blau und Rot. Und das liegt daran, dass im 19. Jahrhundert eine riesen Hungersnot in Irland war. Beziehungsweise, also in Drogheda sowieso, aber in ganz Irland. Und das hatte zur Folge, dass über 2 Millionen Iren damals geflüchtet sind und über 1 Million leider verstorben sind.
Ah, krass.
Also, ich weiß nicht, ob du die Zahl mal so ein bisschen vor Augen führen kannst. 1 Million, das sind manchmal ganze Länder oder ein Drittel, Viertel von dem ganzen Land, so weißt du?
Ja, ja, klar. Und,
weiß ich nicht, extrem krass, was da damals passiert ist. Das lag daran, dass es so eine Dürrephase gab. Das Land hat sich von Kartoffeln so hauptsächlich ernährt. Dann gab es eine Kartoffelfäule, bla bla bla. Was dann passiert ist, ist folgendes. Und zwar hat die Queen, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, die Queen damals, die britische Königin Victoria, so, die hat eine Spende gemacht von 2000 Pfund, okay? Das ist im Vergleich zu umgerechnet in Euros irgendwie, lass mich nicht lügen, 300.000
also überschaubar.
Euro oder so. Ist sehr überschaubar. Aber die Menschen haben keinerlei Hilfe bekommen, sie wurden quasi auch dem Tod überlassen, so, weißt du? Das heißt, keiner wollte sich diesen Leuten nähern und irgendwas mit denen zu tun haben, sondern hier ist euer Problem so mäßig, obwohl es halt Great Britain war, was so weniger great war. Naja, auf jeden Fall, zu der damaligen Zeit gab es noch das Osmanische Königreich. Und da hat der osmanische Sultan, Abdülmecid der Erste, das irgendwie mitbekommen, weil sein Hausarzt oder sein Zahnarzt Ire war. Und der hat von der Lage in Irland berichtet. Daraufhin hat er quasi gesagt, okay, ich muss da irgendwie helfen. So. Und Irland und die heutige Türkei trennt ca. 4000 Meilen. So, was er gemacht hat, ist, er wollte mit einer Spende von 10.000 britischen Pfund, das sind umgerechnet 1,3 Millionen Dollar, den hungernden Menschen in Irland aushelfen.
Okay.
Die Königin bekommt davon Wind und sagt, nee, sowas geht nicht. Warum? Sie hat nur 2.000 gespendet. Kann nicht ein Typ von außerhalb, wo du sagst, klar, das sind nicht mal irgendwie keine Ahnung, so bekannte Nachbarn oder irgendwas, ne? Die haben ja nichts damit zu tun. Mhm. Die können nicht einfach so das Fünffache spenden und uns so blöd darstellen. Daraufhin haben die gesagt, okay, wir kürzen das, ist jetzt nicht mehr diese große Spende, aber trotzdem konnten sie irgendwo nicht einfach an Land gehen mit den Schiffen. Er hat nämlich gesagt, ey, ich schicke trotzdem Schiffe rüber. Die Hilfsgüter wurden auf Schiffe verfrachtet und dann quasi in Richtung Irland ausgesetzt. Die konnten aber jetzt nicht einfach überall andocken.
Ja.
Sind nach Drogheda gegangen, was im Osten ist. Da haben sie angedockt, den Menschen geholfen. Die Menschen haben quasi teilweise dadurch auch Lebensmittel, Medikamente und so weiter bekommen. Das ist quasi der ausschlaggebende Faktor dafür gewesen, dass sich eine riesen Freundschaft zwischen Drogheda und den Türken quasi entwickelt hat und auch Irland mit der Türkei. Es gibt teilweise sogar Dokumente, die davon berichten, dass sie quasi diesen Halbmond und den Stern im Wappen von Drogheda integriert haben und deswegen ist auch das im Zeichen
Krass.
Der Freundschaft im Logo von Drogheda United heute noch zu sehen.
Also hast du jetzt einen neuen Lieblingsverein in
Nicht. Die sind übrigens auch Partnerverein von Trabzonspor, weil sie ähnliche Farben haben.
Na, uff.
Aber ich fand die Story voll interessant. Die habe ich mal irgendwo aufgeschnappt.
Ja, auf jeden Fall.
So aus dem türkischen Kreis mal gehört.
Das ist ja gerade auch so Vereinswappen und so, was dahinter steckt teilweise, ist ziemlich spannend und kurios. Und
was mich daraufhin interessiert hat, war der Hallischer Fußballclub. Die haben nämlich, das kann ich vielleicht auch nochmal kurz zeigen, Hallischer FC, die haben nämlich auch so ein Zeichen da.
Ja, stimmt, die haben auch so ein Zeichen.
Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. So, wo ich gesagt habe, ey, vielleicht fahren die Osmanen überall.
die Türken sind überall.
So, ja, sind sie tatsächlich. Aber das hat, also das war tatsächlich auch ein Zeichen, so im Mittelalter, was so scheinbar üblich war.
Ja, ja.
Ich meinte ja auch am Anfang, da streiten sich so einige Quellen
Klar.
und so. Aber ja, das ist ungefähr so die Hilfe der Osmanen oder des Sultans für die Iren, die dadurch quasi diese Katastrophe hinter sich gebracht haben.
Nicht schlecht.
Ja.
Geile Geschichtsstunde. Danke dafür.
Also ist jetzt so ein bisschen Fußball, ein bisschen Geschichte, aber ich fand genau das auch interessant,
ja.
Weißt du, weil vieles verbindet man damit.
Auf jeden Fall. Ja, natürlich.
Und wenn so ein Fußballclub das appreciaten kann.
Definitiv.
Schon ziemlich nice.
Damit wir auch langsam zum Ende kommen, ja, weil die Zeit so ein bisschen drückt, kommen wir wie immer zu den Highlights der kommenden Woche. Also nicht der Woche, die jetzt war, sondern das, was jetzt ansteht am Wochenende. Wir haben wir ja schon thematisiert, den Klassiker Bayern München gegen den BVB. Dein Tipp?
3-1 Bayern.
Okay, ich sag 3-2 BVB, Hattrick Haaland. Dann haben wir in der Premier League spannendes Spiel Arsenal gegen Menu. Finde ich interessant. Und Chelsea West Ham. Das heißt, da geht es dann wieder um die Champions League-Plätze, um die Europa-Plätze, Italien.
Warte, bevor du das überspringst. Erstes Spiel von Ten Hag. Oder nicht?
Was? Nein.
Übernimmt er nicht jetzt schon für
Rangnick? Nein, er hat doch noch Eredivisie. Läuft doch auch noch.
Die haben doch über Ablöse und so geredet.
Ja klar, sie zahlen Ablöse, aber er ist doch jetzt nicht sofort da, oder?
I don't know.
Sag mal. Nee.
Kann auch sein, dass ich eine falsche
Nein, Info es ging hab. Doch immer um die neue Saison.
Okay.
Gut, er hat einmal ganz kurz hier den Grind hops genommen. das sind die Top-Spiele in England. Italien sieht auch
ja,
spannend aus.
Ja, tatsächlich, 1.7. Amtsantritt.
Habe ich doch gesagt.
Da habe ich gleich was.
Guck mal, und das als Menu-Fan. Wow.
Hey, ich war so euphorisch.
Euphorisch.
Ich habe wieder verlesen.
Inter Mailand gegen AS Rom und Lazio gegen Milan. Weil Italien auch mit die spannendste Liga ist, wo es um den Titel noch geht.
Ich tippe da immer noch auf Inter.
Inter? Oh,
ich komme da nicht weg von.
Ja, aber ich würde es Milan gönnen, aber Milan gefällt mir überhaupt nicht zurzeit. Dann haben wir Aufstiegsrennen zweite Bundesliga, Schalke gegen Bremen. Ja, und wir haben die Champions League.
Ja, Schalke Bremen. Also die zweite Bundesliga ist wahrscheinlich noch interessanter als die italienische erste Liga, so vom Aufstiegsrennen.
Wahrscheinlich.
Und ja, die Champions League Halbfinal-Matchups. Ey, ich will nur sehen, was Villarreal macht.
Villarreal, üff, wir werden Ultras. Nein, aber genau, gegen Liverpool wird schwer. Und das Spiel, würde ich sagen, schlechthin, was eigentlich auch schon Finale sein könnte, City gegen Real Madrid. Oder Real gegen City. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, dieses Matchup erwartet uns dann am Dienstag, glaube ich schon. Und am Mittwoch spielt dann Liverpool gegen Villarreal. Genau. Wenn ihr uns Tipps abgeben möchtet, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die wir mal ein bisschen mehr belichten sollen. Teams, Transfers, egal was es ist, das, was euch gerade so interessiert oder was vielleicht auch gerade so,
genau, so wie heute viel, mit dem BVB.
Genau, für viel Diskussionsstoff sorgt oder sorgen könnte, dann lasst es uns wissen, schreibt uns bei Instagram, bei TikTok folgt uns gerne auch.
Ey, falls ihr Geschichtsstunden für uns habt, wo ihr sagt, ey, da gibt's eine richtig geile Story zu.
Oh ja, gerne.
Schickt uns einen Link oder so, wir informieren uns und können das dann vielleicht den anderen Leuten präsentieren. Weil wir tun uns relativ schwer mittlerweile, Themen zu finden, die interessant sind, weil wir schon so die interessantesten Sachen quasi abgeklappert haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Vereine gibt, die vielleicht nicht bei uns auf dem Radar sind, einfach der Größe geschuldet so, wo man sagt, ey, die Story ist trotzdem für jeden interessant, ja, so, weißt du?
Definitiv. Deswegen lasst uns teilhaben, dass wir eine coole Community werden, damit ihr auch irgendwie mit dabei und Teil sein könnt von diesem Podcast und von unseren ganzen Projekten bei YouTube, bei TikTok und so weiter.
Bei Insta machen wir regelmäßig jetzt Umfragen zu Spielern in ihrer Prime oder zu Transfergerüchten oder zu Prognosen zu spielen, jetzt zum Beispiel zu der Champions League oder so, genau. Könnt ihr dann immer abstimmen, Fragen beantworten. Die beziehen wir dann quasi mit ein in diesem Podcast. Und ja, Anteilhabe, ne?
Genau. Und ich würde sagen, das war's. Und zwar von der Episode 19. Und genau, bitte, wenn ihr noch kurz eine Minute Zeit habt, geht auf Spotify und oder Apple Music und bewertet unseren Podcast. Am besten natürlich mit 5 Sternen, wenn es euch wirklich gefällt. So schaffen wir natürlich auch, unsere Reichweite zu erweitern. Wir wachsen stetig. Wir freuen uns, dass ihr Gefallen daran habt.
Ey, das macht einfach so Bock.
Genau.
Guck mal, wir haben diesen Podcast damals vor zwei Jahren ungefähr zu dritt noch angefangen. Da war Romario noch nicht Teil des Teams. Später integriert und so eine Riesenbereicherung für uns. Hat da so einen frischen Wind mit reingebracht, direkt Motivation wieder hoch und sonst was. Aber wir hatten Durchstrecken von 2 Jahren, wo du einfach für nichts quasi gegrindet hast, so, weißt du?
Also wäre ich vor 2 Jahren schon dabei gewesen, dann wären wir jetzt der größte Sport-Podcast überhaupt in Deutschland.
Ja, wo warst du eigentlich? Nee. Und mittlerweile läuft es wirklich relativ gut. So, wir sehen die Zahlen, das macht unnormal Spaß und es gibt uns so ein bisschen Perspektive für die Zukunft, dass wir sagen können, okay, vielleicht können wir tatsächlich da auch mehr reinstecken, so von der Zeit, vielleicht auch von finanziellen her und sowas. Und so kleine Sachen wie Bewertungen abgeben, die pushen das Ganze dann noch schneller quasi nach vorne.
Genau.
Deswegen würde es uns wirklich sehr, sehr freuen. Ich würde aber sagen, Romario, das war's vom heutigen Podcast. Das war's von Steak and Lobster.
Das Beste vom Besten.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.
Haut rein. Ciao, ciao.